Ich habe heute ein Thema. Wohin kommen wir nach dem Sterben? Ich fange mal mit einem Text an aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 13 bis 14. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Der Apostel Paulus spricht hier über unsere lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Für die Ewigkeit als gläubige Christen. Und diese Hoffnung ist verankert in der Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen auch wir, jeder von uns, der sein Leben dem Herrn gegeben hat, im Glauben gewiss sein, wir werden aus dem Tode auferstehen. Im obigen Text geht es eigentlich um die erste Auferstehung und Entrückung der Gläubigen. Wahrscheinlich das allernächste Ereignis, das kommen wird. Aber niemand weiß wann. Das hat uns Gott nicht verraten. Das hat er sich vorbehalten. Aber es wird plötzlich geschehen. Und wir sollen uns vorbereiten. Es stellt sich aber uns auch die Frage, wo werden wir, wenn wir vorher sterben, vor diesem Ereignis, in der Zwischenzeit uns befinden? In Philipper 1, 23b bis 24 gibt es eine Antwort. Dort heißt es, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch, also in unserem Körper, Leib, aber ist nötiger um euretwillen. Wir werden also bei Christus im Himmel sein, denn dorthin ist er auch aufgefahren. Und dieses Zusammensein mit Jesus im Himmel bezeichnet Paulus als etwas, was weit besser wäre. Der Körper ist in der Erde, Seele und Geist, ja, sie sind beim Herrn. So heißt es hier. Jetzt hier auf Erden erleben wir Gottes Gegenwart nur im Glauben, nur in Anführungsstrichen, weil noch nicht sichtbar. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt manches Leid, manche Mühsal, Krankheit, Nöte, auch Versuchungen und Sünde. Das alles wird es im Himmel Gottes nicht mehr geben in seiner Gegenwart. In Offenbarung 21, 4 lesen wir, und er wird jede Träne von ihren Augen abwaschen, wischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist das Jetzige. Wir müssen uns allerdings diesen neuen Himmel und diese neue Erde, von der hier die Rede ist, wir müssen sie unterscheiden von der heutigen Situation. Dieser Himmel und diese Erde werden einmal vergehen und von etwas Neuem abgelöst werden. Offenbarung 21,1. Ich habe heute ein paar mehr Bibelstellen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Alle, die Jesus nachfolgen, haben diese Gewissheit auf ein Auferstehungsleben in dieser neuen Welt Gottes. Aber wir werden, wenn Christus nicht zu unseren Lebzeiten wiederkommt, vorher noch den körperlichen Tod erleiden. Aber wer sein Leben hier Christus im Glauben anvertraut hat, der kann dem Sterben anders begegnen. Ganz anders als Menschen, die Christus nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Was sagt die Bibel nun für diese Zwischenzeit oder über diese Zwischenzeit zwischen Sterben und leiblicher Auferstehung? Jesus erzählt ein Gleichnis. Es handelt von einem reichen Mann und von einem Armen, der Lazarus genannt wird. Es steht in Lukas 16, 19 bis 31. Es ist merkwürdig, der Arme hat einen Namen, der Reiche nicht. Jedenfalls wird er uns nicht genannt, er wird sicher einen gehabt haben. In dem Gleichnis schildert Jesus, wie unterschiedlich ihr Leben auf Erden war und auch von ihrem Dasein nach dem Sterben. Ich lese nur ein paar Verse daraus, 22 bis 26 von Lukas 16. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, das ist das Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Mit diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, dass das Totenreich, auf Griechisch Hades, deswegen stand das da auch so im Text, Hebräisch Sheol, zwei unterschiedliche Abteilungen hat, zwischen denen eine unüberbrückbare Kluft ist. Mit diesem Gleichnis macht Jesus das deutlich. Es gibt einen Ort der Qual und einen Ort der Tröstung, hier Abrahams Schoß genannt. Lazarus lebte zwar in Armut, aber sein Herz war mit Gott in Einklang. Und so wurde er nach seinem Tode von den Engeln an den Ort der Tröstung gebracht. Sein Name bedeutet: Gott ist meine Hilfe, Lazarus. Gott ist meine Hilfe. Kannst du das auch so bekennen? Das Leben des reichen Mannes dagegen wurde von Selbstsucht bestimmt. Und die Folge für ihn nach dem Sterben war der Ort der Qual. Die Bibel lehrt aber auch, dass Jesus Christus, nachdem er auf Golgatha für uns starb, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Steht sogar im Glaubensbekenntnis. Aber was hat er dort getan? Spannende Frage. In 1. Petrus 4, Vers 6 gibt es wieder eine Antwort. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Offenbarung 20, 11 bis 13 steht auch etwas darüber. 1. Petrus 3 nochmal. 19 bis 20 wird uns gesagt, um welche Toten es sich dabei handelt. In diesem Geist ist Jesus auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, heißt es dort, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die hinein wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet worden. Es geht also um Tote aus dem Alten Testament, aus alttestamentlicher Zeit, die von der Erlösung durch Jesus noch nichts wissen konnten, weil er noch nicht als Erlöser gekommen war zu ihren Lebzeiten. Auch sie sollen das Evangelium hören. Nur wenn ich gehört habe, kann ich eine Entscheidung treffen. Gott ist gerecht. Er gibt allen eine Chance, die hören wollen. Aber auch über die Gerechten des Alten Testaments aus dem Totenreich sagt die Bibel etwas nach der Auferstehung Jesu. In Matthäus 27, 52 bis 53 lesen wir: Und die Grüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner, Jesu, Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Hier werden 2 Dinge deutlich. Die Macht des Todes ist durch die Auferstehung Jesu gebrochen. Und so lesen wir nun auch von Jesus, dass er sagt, dass er die Schlüsselgewalt über den Tod und das Totenreich hat. Niemand kann dich mehr einschließen, wenn Jesus aufschließt. Offenbarung 1, 17, 18. Ich bin der Erste, sagt er, und ich bin der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Oder Totenreiches eigentlich besser gesagt. Hades steht da. Jesus führt nun die Gerechten des Alten Testaments aus dem Totenreich offensichtlich ins Paradies. Denn am Kreuz hängend sagt er zu dem einen Schächer, der ihn bittet: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Seitdem Jesus am Kreuz starb und auferstanden ist, geht kein Gerechter, wenn er stirbt, mehr ins Totenreich, sondern direkt zum Herrn ins Paradies. Und was das bedeutet, darüber wollen wir jetzt nachdenken. Das Paradies, der Ort der Zwischenzeit bis zur Auferstehung, ist das gemeint. Ja, vielleicht ein bisschen drauf achten. Es ist etwas komplizierter heute. Nach dem Kommen Jesu in diese Welt ist ein neues Zeitalter angebrochen, die neutestamentliche Zeit. Gerecht vor Gott werden wir allein durch Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk für uns. Wir können das nicht erarbeiten. Er hat alles getan. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Wie schön. Jesus ist also unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht unsere eigenen Werke. Die dürfen wir trotzdem tun, aus Dankbarkeit, aus Liebe zum Herrn. Jawohl. Wer seine Erlösung aber im Glauben angenommen hat, geht direkt zu Jesus ins Paradies, wenn er stirbt. Seine Seele, sein Geist. Die Menschen aber, die Jesu Opfer nicht für sich in Anspruch genommen haben obwohl sie davon wussten, gehen nach wie vor ins Totenreich. Und hier wird von einem Ort der Qual geredet. Sie erwarten einst das endgültige Gericht. Das steht auch in der Offenbarung vor dem großen weißen Thron oder auch im 2. Korintherbrief 5, im Kapitel 5. Das himmlische Paradies dagegen ist der Aufenthaltsort der Gestorbenen, die bei Jesus sind. Hier warten sie auf die erste Auferstehung und ihren neuen Leib. Diese Zeit im Paradies ist aber keine körperlose Zeit oder ein langweiliges Warten auf die Auferstehung, sondern es wird eine erfüllte Zeit mit Jesus sein. Schon im Gleichnis vom reichen Mann und am Lazarus können wir erkennen, dass die Gestorbenen mit vollem Bewusstsein existieren. Sie hören und reden. Sie können auch sehen, fühlen, schmecken und haben ein Erinnerungsvermögen. Sie wissen offenbar über Dinge Bescheid, die sie hier auf Erden einmal gehört, angenommen oder abgelehnt haben. Daher müssen sie in dieser Phase auch eine vorläufige Erscheinungsform haben, bis sie dann ihren endgültigen neuen Leib erhalten werden. Die Gläubigen sind also nach ihrem Ableben sofort beim Herrn. Wir lesen in 2. Korinther 5, 8, aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Der Ausdruck entschlafen, den wir manchmal hören, der auch in manchen Bibelstellen verwendet wird, ist nur ein beschönigender Ausdruck für den Tod. Damit ist kein Seelenschlaf gemeint. Du dämmerst nicht irgendwie dahin, als wenn du eine OP-Spritze gekriegt hast. So ist es nicht. Unser Körper schläft zwar bis zur Auferstehung, Geist und Seele aber haben in dieser Zeit eine bewusste Existenz im himmlischen Paradies. Denn selbst wenn die Knochen langsam sich auflösen, bleibt immer Staub über. Und aus dem kann Gott was Neues machen, nämlich den neuen Leib. Er ist allmächtig. Er hat das nämlich genauso auch am Anfang gemacht. Er kann es wieder tun. Und es wird viel herrlicher sein. Wenn ihr Lust habt, kann ich das nächste Mal über diesen neuen Leib sprechen. Das ist nämlich auch sehr wertvoll. In Daniel 12, 2 lesen wir, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das war jetzt Luther. Hier wird von der leiblichen Auferstehung aller Toten zum jüngsten Gericht am Ende der Zeit gesprochen. Doch zuvor wird es eine erste Auferstehung für die Gläubigen geben. Was aber sagt die Bibel über diese Erscheinungsform im himmlischen Paradies? Dazu eine Bibelstelle aus Offenbarung 6, 9 bis 11. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die getötet waren um des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Das sind die Leute, die in antichristlicher Zeit dann umgebracht werden, um Jesu willen. Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Auch hier wird deutlich, dass die Gläubigen während sie auf die Auferstehung warten, keine unsichtbaren Geister ohne Körper sein können. Sie haben eine vorübergehende himmlische Gestalt, eine Seinsform vor der Auferstehung des Leibes. Das wird auch auf dem Berg der Verklärung deutlich, als Mose und Elia auf einmal dort erscheinen und mit Jesus sprechen. Wer hat den Jüngern gesagt, dass das Mose und Elia waren? Sie haben sie irgendwie lokalisiert, erkannt. In Lukas 39, 31, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose und Elia hatten also eine himmlische Erscheinungsform. Und auch die Märtyrer im vorgehenden Text könnten sonst kein weißes Kleid anziehen. Und wenn von Ruhen die Rede ist oder der physische Tod als Schlaf bezeichnet wird, dann bedeutet das ein Ausruhen von irdischer Arbeit und all dem Leid, das es auch auf dieser Erde gibt. Zugleich sind wir aber zum Herrn gegangen und sind mit Menschen zusammen, die auch dort sind, die auch an Jesus glauben und bereits gestorben sind. Du wirst sie erkennen. Die Bibel macht noch weitere Aussagen darüber und es lohnt sich, diese Stellen einmal nachzuschlagen und selber zu lesen. Es ist zum Beispiel der Eingang in Gottes Herrlichkeit. In Psalm 73, 24 heißt es, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Oder wie wir schon hörten, ist es das Eintreten ins himmlische Paradies, Lukas 23. Es ist auch das Eintreten in das Haus unseres Vaters, unseres himmlischen Vaters, indem es, nach Jesu Worten, viele Wohnungen gibt. Also du kannst noch Leute einladen, da ist Platz genug. Johannes 14, 2. Dieses himmlische Paradies ist wie ein Gott wohlgefälliges Zuhause. Wenn du so nach Hause kommst, vielleicht ein bisschen müde von der Arbeit oder von der Reise, die auch schön war, aber zu Hause ist zu Hause. Also ein Ort der Ruhe und Sicherheit, aber auch der Begegnung mit anderen Gläubigen. Es gibt auch Aktivitäten dort, Anbetung, Feiern, Singen, Austausch. Offenbarung 14, 2, 3. Da ist sogar von Essen und Trinken die Rede. Der Märtyrer Stephanus durfte zum Beispiel einen Blick in diese himmlische Welt tun, als er gesteinigt wurde. Er sieht den Himmel offen, er sieht Jesus, er sitzt nicht mehr zur Rechten des Vaters, er ist aufgestanden, um seinen ersten Märtyrer zu empfangen. Er ehrt ihn. Er ist empfangsbereit und der Vater. Apostelgeschichte 7, 55, 56 können wir das nachlesen. Auch wir, wenn wir Jesus vertrauen, werden ihn sehen, werden ihm begegnen. Und dieser Himmel oder auch Zwischenhimmel ist ein Ort, an dem Gott, Engel und Menschen leben werden. Die Gläubigen sind bei vollem Bewusstsein und nehmen einander, Gott und die Situation auf der Erde wahr. Man sieht das daran, dass sie sagen, Herr, warum? Rächst du nicht unser Blut? Jeder von ihnen behält seine Identität, so wie Gott dich und mich gemacht hat, in seiner Einzigartigkeit. Das wird nicht verwischt, sondern bleibt erhalten. Man sieht es daran, Mose und Elia waren irgendwie erkennbar. Auch werden wir uns an unsere Werke auf Erden erinnern, was wir mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten gemacht haben. Die retten uns nicht, aber sie sind ein Zeichen der Erlösung, dass Jesus an uns wirkt und der Geist Gottes uns verändert zu seinem Wesen, immer mehr ein Stückchen. Er hat viel Arbeit mit dir und mir. Wir wollen manchmal nicht so wie er. Oder ist das bei euch anders? Und dann, ja, braucht es manchmal Zeit, bis wir dann doch einwilligen, bis wir loslassen, uns in seine Hände geben. Nach der Auferstehung und der Entrückung der Gläubigen wird es aber ein Preisgericht geben. In 1. Korinther 3, 9 bis 15 ist davon die Rede und es geht darum, Lohn zu empfangen. Da wird es mehr oder weniger geben, je nachdem, wie Gott dich sieht. Ins Endgericht aber kommt keiner mehr davon, der an Jesus geglaubt hat. Das hat er versprochen. Wer mein Wort hört, sagt er in Johannes 5, 24, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, dieses Endgericht vor dem großen weißen Thron, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Die Zwischenzeit im himmlischen Paradies ist aber noch nicht der endgültige Ort des Zusammenseins der Gläubigen mit Gott und Jesus, also für die Ewigkeit. Denn das wird erst im neuen Himmel und auf der neuen Erde stattfinden. Da lest einmal zu Hause 21 und 22 die beiden Kapitel in der Offenbarung. Aber auch darüber wird dort von einem endzeitlichen Paradies gesprochen. Es ist einfach ein herrlicher Ort, wenn Gott da ist, wenn Jesus da ist, wenn vielleicht Leute da sind, die du gut kanntest, vielleicht auch deine Eltern. Ja, Offenbarung 2,7 heißt es, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Da gibt es eine ganze Allee von Lebensbäumen. Das ist ein bisschen anders noch als im Garten Eden. Da gab es nur einen. Einen Lebensbaum. Hier gibt es eine ganze Allee. Und einen herrlichen Strom lebendigen Wassers. Lies das mal. Da kann einem schon Lust auf den Himmel kommen, was auch neue Erde ist. Das geht nämlich in eins über. Ja, überwinden dürfen und können wir ja nur, indem wir das vergossene Blut Jesu in Anspruch nehmen und, ja, dass es unsere Schuld bedeckt, uns reinigt und indem wir davon weitersagen. Davon Zeugnis geben. Offenbarung 12, 11. Die durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses dort stehen dürfen. Zunächst wird es aber eine Erstauferstehung und Entrückung der Gläubigen geben, bei der sie den neuen Leib erhalten werden. Die Toten werden zuerst auferstehen. Und die noch lebenden Gläubigen in einem Augenblick verwandelt werden. Ein Wimpernschlag und du hast einen neuen Körper, wenn du dann gerade noch lebst. Und alle Gläubigen werden dann zu Jesus emporgehoben in die Wolken des Himmels. 1. Thessalonicher 4, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben und lese ich euch. Kapitel 4, Vers 15 bis 17. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Er hat sich nichts ausgedacht, der Paulus, sondern es ist ein Wort, das ihm vom Herrn geworden ist. Dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Du wolltest ja schon immer mal fliegen können, dann wird es soweit sein. Vielleicht schweben, ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Dieser neue Auferstehungsleib, mach euch ein bisschen den Mund wässrig, wird Eigenschaften haben wie der Leib Jesu nach der Auferstehung. Und darüber hören wir dann vielleicht das nächste Mal. Können wir auch mit Advent verbinden. Philipper 3, 20, 21 lese ich euch noch. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen. Und 1. Korinther 15, 49 heißt es, Gesundheit, passiert dann nachher nicht mehr. Dann bist du davon auch befreit. Okay, war nur ein Nebensatz. Da heißt es, und wie wir das Bild des Irdischen, nämlich Adams, getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen, nämlich Jesus, tragen. Und dieser Leib wird dann ewig sein, unvergänglich, Eigenschaften haben und eine Herrlichkeit, wie sie der Leib Jesu nach der Auferstehung hatte. Darüber können wir nachdenken. Und ich sage euch was, wir werden überrascht sein. Es wird viel herrlicher und schöner sein, als wir uns ausmalen. So viel Fantasie hast du sicherlich nicht. Gott hat immer noch mehr. So verrate ich euch dieses Geheimnis. Ja, leb in der Nähe Gottes. Lass dich von ihm immer wieder neu ansprechen. Er ist so treu. Ich erlebe das immer wieder und bin überrascht. Kleine Geschichte noch. Christiane hat einen neuen Hund, das ist unsere Tochter. Und ja, ein Hund muss Gassi gehen. Sie hat eine lange Leine. Die lässt sie manchmal schleifen und tritt dann drauf, wenn er weglaufen will. Er ist noch nicht so ganz, ja, zu ihr ist er zwar schon ganz brav, aber dann kam Reh. Sie wohnt auf dem Lande und sie konnte gar nicht so schnell gucken, wie er weg war. Und es war eine halbe Stunde her und dann hat sie angerufen. Papa, der Hund ist weg. Ich weiß nicht wo. Ja, dann habe ich gesagt, gut, wir beten. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, du weißt, wo der Hund ist. Und du kannst ihn wieder zurückschicken. Du kannst auch machen, dass kein Jäger ihn erschießt gerade, wenn er da rumwildert. und ich habe dann vielleicht 5 Minuten ausgebetet gehabt. Dann klingelt das Telefon und sie sagt, er ist wieder da und er ist von einer ganz anderen Richtung gekommen, als er weglief. So ist unser Herr. Sag ihm, was dich gerade drückt und bedrückt. Er hört. Die Hilfe kommt nicht immer so schnell, das verrate ich euch. Manchmal musste warten. Hier waren es nur 5 Minuten. Der Herr ist treu. Ich möchte euch das einfach nur erzählen, um euch Mut zu machen. Wenn die Not drückt oder ihr ganz froh seid, sprecht mit dem Herrn drüber. Dankt ihm. Freut euch. Er ist noch der gleiche und er ist lebendig. Das sage ich euch. Er ist euch näher, wie ihr denkt. Er ist nämlich da, in euch, durch seinen Geist. Amen, ja. Vater, ich preise dich und ich danke dir für deine Liebe. Halleluja. Amen.